Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Uhr, Radio Free FM, und jeder, der uns zuhört um diese Zeit, weiß, jawohl, es ist wieder Zeit für die Plattform heute Nachmittag auf der 102,6 Radio Free FM. Wie immer, Montag bis Donnerstag auf diesem Sendeplatz, die Plattform. So dann auch heute und auch wieder heute mit Michael Trost, meine Wenigkeit. Und wir haben heute ein Thema, das wieder mit der Stadt Ulm sehr viel zu tun hat. Und das Thema lautet heute Bürgerenergiegenossenschaft Donauenergie Ulm, Neu-Ulm. Hört sich zunächst mal nach einem sehr langen Titel und Namen an. Es ist jedenfalls einfach eine Energiegenossenschaft, die hier in Ulm gegründet wurde oder in Gründung gerade ist. Und aus dieser Genossenschaft ist eine Mitbegründerin, würde ich glaube ich sagen, mit dabei heute im Studio, und sie war auch schon öfter im Radio und etwas andere Funktionen. Bei mir ist die Petra Schmitz. Petra, ganz herzlich willkommen wieder einmal im Radio. Freut mich, dass du wieder da bist und wir heute mal wieder nach längerer Pause zusammen Sendung machen können.
Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Und hier im neuen Studio, habe mich auch gefreut, das mal kennenzulernen hier von innen. Ja, genau. Und jetzt bin ich gespannt auf deine Fragen, beziehungsweise was wir so miteinander alles erzählen.
Genau, wird eine spannende Stunde. Also für alle Hörer sage ich einfach mal bitte gerne dranbleiben. Und Petra, wir machen zu immer, du weißt schon, kurze Vorstellrunde für alle Hörer, die nicht wissen, wer Petra Schmitz ist. Erzähl einfach in kurzen Worten ein bisschen zu dir. Was machst du? Wie bist du dazu gekommen? Und alles, was du denkst, was so in Kürze für die Hörer spannend sein könnte.
Okay, ja. Also ich war ja schon, hast du schon gesagt, öfters in anderer Funktion hier. Ich bin die Leiterin vom Agenda-Büro der Stadt Ulm. Jetzt schon seit 24 Jahre. Nächstes Jahr haben wir unser 25-Jähriges. Heute bin ich aber da als engagiertes Mitglied der Donauenergie. Das ist das, wie wir es immer kurz nennen, damit wir nicht diesen ganzen langen Titel, den du vorhin vorgelesen hast, sagen müssen. Donauenergie, Genossenschaft für Ulm und Neu-Ulm. Und das ist mein Privatvergnügen. Das mache ich aus privatem Engagement heraus, weil mir das Thema erneuerbare Energien, Energiewende, Klimaschutz, alles, was damit zusammenhängt, eigentlich schon seit vielen Jahren, schon seit meinem Studium wichtig ist und nahesteht, und ich da immer in unterschiedlichen Funktionen und mit unterschiedlichen Aufgaben damit zu tun hatte. Und deswegen freut mich das, dass ich da jetzt mich nochmal so richtig reinhängen kann in dieses Thema.
Mhm. Ja. Du bist eine der dann Mitinitiatoren, kann man glaube ich sagen. Also dieses Projekt Energiegenossenschaft, ihr habt schon das gesagt, ihr habt das jetzt mal soweit begründet. Gehen wir einfach ein bisschen mal zurück. Wer hatte da für so eine Gruppe oder so eine, so ein Thema, denn wann letztendlich den entscheidenden Idee und hat mal die Hand gehoben und gesagt, wer macht mit? Ich würde das vorschlagen zu tun. Also gab es jetzt eine Person oder hatten zwei gleichzeitig den Gedanken, oder wie kam das überhaupt dazu?
Also das war wie bei vielen von diesen größeren Projekten, war das ein Prozess. Die Idee stammt auch aus der lokalen Agenda heraus, aus unserem Arbeitskreis Energie, der ja hier auch schon öfters zu Gast war und über seine Projekte und Veranstaltungen berichtet hat. Und der Arbeitskreis beschäftigt sich eigentlich seit seiner Gründung im Jahr 2005 schon mit dem Thema, wie können wir hier in Ulm die Nutzung von erneuerbaren Energien unterstützen und steigern. Und in den letzten Jahren, wir haben jährliche öffentliche Veranstaltungen, die liefen immer unter dem Titel Ideenwerkstatt für die regionale Energiewende. Da kam das eigentlich immer stärker zum Tragen. So zwei Stränge eigentlich. Das eine, wenn man sich mal ein Luftbild von Ulm anschaut, dann sieht man, dass da auf ganz vielen Dächern noch keine Photovoltaikanlagen, also zur Nutzung von Solarstrom, drauf sind. Das war uns ein Dorn im Auge, weil wir gesagt haben, das ist viel Fläche, die da genutzt werden könnte und einfach brach liegt. Das hat natürlich immer viele Gründe, warum das nicht genutzt wird, aber augenscheinlich ist es mal so. Und der zweite wichtige Strang, den wir immer wieder diskutiert haben, der war, wie können wir die Menschen in der Region für das Thema Energiewende begeistern und auch deren eigenes Engagement und eigene Motivation mit nutzen und den Wunsch, den ja viele auch haben, sich da zu beteiligen und was selber beizutragen, nicht bloß immer zu lamentieren und zu sagen, oh Gott, der Klimawandel und alles ist so schlimm oder oh Gott, die große Politik, die macht zu wenig oder macht zu viel, das haben wir ja auch erlebt die letzten Monate, sondern wirklich zu sagen, ich will jetzt auch selber mal was machen und selber mich engagieren. Und es waren so zwei Aspekte, die immer wieder kamen und die immer wieder diskutiert wurden, wie kommen wir da weiter? Und das war erst im letzten Jahr im Sommer, dass es sich so ein bisschen verdichtet hat, dass das Genossenschaftsthema da eine gute Idee sein könnte. Und ich glaube, es war Anfang diesen Jahres, im Januar oder so, wo wir dann auch wieder nach vielen Diskussionen uns die Köpfe heiß geredet hatten, ein harter Kern aus dem AK Energie heraus tatsächlich noch beim Bier zum Ausklang saß und dann gesagt hat, so, dann gründen wir jetzt was. Das war so ein Moment, wo das einfach die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Tisch zusammensaßen und dann war das die Sternstunde sozusagen, wo der Grundstein für diese Gründung gelegt wurde.
Gab es dann irgendwo auch ein Vorbild, also so zum Beispiel in der Form, wie ihr das jetzt macht, dass ihr das irgendwo mitgekriegt habt, dass das in anderen Städten oder Orten auch gerade vielleicht am Wachsen ist oder jemand in ähnlicher Form Initiativen vorantreibt, also wo man sagt, oh, die machen auch sowas, das wäre doch eine Idee für Ulm. Habt ihr da ein bisschen irgendwie so einfach eine Referenz oder einfach ein bisschen abgucken können, sag ich mal?
Ja, also der Genossenschaftsgedanke an sich, der ist ja schon sehr alt. Diese Idee der Genossenschaften, die hat der Herr Raiffeisen entwickelt vor, weiß ich jetzt nicht genau, vielen, vielen Jahrzehnten auf jeden Fall, im letzten oder vielleicht sogar schon im vorletzten Jahrhundert. Das heißt, haben wir jetzt natürlich nichts Neues erfunden. Das Format, das gibt's und es wird auch schon seit vielen Jahrzehnten tatsächlich für diese dezentralen Energie Versorgungsthemen genutzt. Ja. Also auch das ist jetzt keine Ulmer Neuerfindung oder so, sondern da gibt es viele Vorbilder. Und zwar sowohl kleine, wo sich nur eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern zusammengetan hat, um meinetwegen eine Sporthalle oder ein größeres Dach im Dorf oder so zusammen finanzieren zu können, als auch wirklich richtig große mit Tausenden von Mitgliedern, die auch in große Windparks dann gemeinsam investieren oder andere große Projekte damit stemmen.
Ja, also weil du vorher gesagt hast, ihr habt auch festgestellt, dass in Ulm jetzt die Dächer noch viel Freifläche haben, also wahrscheinlich privat, als auch die von Firmen oder von Institutionen. Gibt's denn da so ein, ich meine, irgendwann der Jürgen Kübler hätte mal darüber gesprochen oder war es der Wolf Probst, der mal so eine Prozent irgendwie Belegung oder irgendwie sowas im Kopf hatte, dass man wusste, wie viel Freifläche noch da ist oder wie viel eben an der Stelle Potenzial besteht. Da war irgendwie, ob da irgendwie so ein Wert bekannt. Hast du den irgendwie auch oder weißt du den? Also dass man im Prinzip abschätzen kann, wie viel Potenzial bietet Photovoltaik.
Das ist schwierig abzuschätzen. Es ist halt so, wenn man wirklich nur die Belegung der Dachflächen anguckt, dann ist es viel, was da noch frei ist. Da haben wir das mal so grob ermittelt anhand von Luftbildern und sind so auf, ich weiß nicht, vielleicht 85% oder 90% gekommen.
Oh ja.
Aber die sind natürlich nicht alle geeignet. Da muss man dann schon genauer hinschauen. Dann ist oft der Grund, warum kein Solarstrom drauf ist, weil das Dach statisch nicht geeignet ist oder weil eine Sanierung ansteht in den nächsten Jahren, wo man dann sagt, das ist Quatsch, da jetzt baulich was drauf zu machen, was man dann erst wieder mühsam runternehmen müsste oder weil vielleicht auch die Eigentümerinnen sich das nicht leisten wollen oder können. Ja. Also Gründe gibt's viele, warum das nicht der Fall ist. Das Potenzial wirklich einzuschätzen ist schwer, aber es ist auf jeden Fall da. Das steht mal fest. Und es ist ja auch so, dass nach Landesgesetzgebung, wenn jemand sein Dach saniert und eine große Sanierungsmaßnahme ansteht, dann muss die nach der neuen Landesregelung von, ich glaube, 22 ist es, muss da Solarenergienutzung stattfinden auf dem Dach.
Das heißt, wenn meine Ziegel heute brüchig sind oder irgendwie der Sturm runterbläst und ich neu belegen muss, dann bin ich mehr oder weniger gefordert, auch eine Solar-, also eine Photovoltaikanlage zu montieren.
Mhm. Oder Solarthermie ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber wir heben jetzt erstmal hauptsächlich auf Solarstrom ab.
Ja, also wir stellen fest, es ist auf jeden Fall viel Potenzial da. Gut, es wird den einen oder anderen, einfach wie du auch gesagt hast, Hausbesitzer geben oder den einen oder anderen Grund, der eben verhindert, weshalb noch kein Photovoltaik angedacht ist oder drauf ist. Aber wenn wir jetzt einfach mal sagen, 30% haben Gründe, dass es nicht geht oder eben nicht vorgesehen ist, bleiben immer noch 70% oder viele, 70 nicht, wenn 10 oder wie viel, also wie auch immer Prozente. Lass mal die Rechnerei raus, es ist eben pseudo genau, aber auf jeden Fall, das Potenzial ist immer noch so, dass man sagen kann, da ist Luft nach oben und es lohnt sich, das Thema zu verfolgen. Und könnte in der Form, wenn jetzt eure Genossenschaft also erfolgreich ist, auch als Modell dann bilden, dass andere Energiegenossenschaften in Ulm ebenso entstehen könnten, oder?
Ja. Ja, theoretisch ja. Da ist jetzt die Frage, wie groß ist da wirklich das Potenzial, ob da nochmal Platz ist für eine zweite Energiegenossenschaft, kann ich jetzt nicht einschätzen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir auch schon mit mehreren Eigentümern von Gebäuden im Gespräch sind und das Interesse da ist, da mit uns zusammenzuarbeiten.
Also wäre das besser eigentlich für alle, die jetzt interessiert sind und auch zuhören und sich dann im Laufe der Sendung zunehmend für das Projekt begeistern können, ist die auf jeden Fall bei euch dann einsteigen, mitmachen und im Prinzip die Genossenschaft nach oben, was die Größe angeht, offen ist und man nicht sagen kann, okay, wir müssen in einem überschaubaren Bereich bleiben, größer können wir nicht stemmen, dem ist nicht so. Ihr seid im Prinzip, wenn jetzt nach der Sendung halb Ulm bei euch anruft und sagt, wir auch. dann können alle irgendwie schon auch noch mit einsteigen, oder?
Naja, das ist eher unwahrscheinlich. Deswegen brauche ich die Frage, glaube ich, im Moment gar nicht, Gott sei Dank, nicht zu beantworten. Also es ist so, wir wollen ein gesundes Wachstum haben von dieser Genossenschaft. Wir fangen jetzt mal mit einigen Anlagen an, die so im Bereich, ich sage jetzt mal so 100 Kilowatt rumliegen. Das ist also schon ein Vielfaches von dem, was zum Beispiel auf ein Einfamilienhaus normalerweise drauf geht. Das wäre jetzt so eine Größe, die wäre für eine Genossenschaft schwierig umzusetzen, so dass es noch rentabel ist. Denn im Letzten ist das Ziel oder das Zweck dieser Genossenschaft ja schon auch Gewinn zu erwirtschaften für die Genossen.
Ja.
Und dafür ist eine gewisse Anlagenmindestgröße erforderlich. Die kann man jetzt aber auch nicht so einfach beziffern. Das hängt wirklich sehr stark vom Einzelfall ab. Das muss man sich genau anschauen, wie das Dach ausschaut, wie viel drauf geht, wie die Situation ist. Man muss ja auch dann den Strom, den man erzeugt, einspeisen können. Das heißt, da muss man dann schauen, wie weit ist der nächste Einspeisepunkt weg, weil dadurch natürlich auch wieder, das ist ein hoher Kostenfaktor, wenn man da lange Leitungen verlegen muss. Das sind solche Details, wo man jetzt schwer sagen kann, okay, alles unter 40 kW ist nicht interessant für uns oder so. Man müsste es im Einzelfall anschauen. Und Interessenten gerne bei uns melden, ganz klar. Wenn dann uns jetzt 1000 Menschen anrufen und sagen, ich habe ein Dach für euch zur Verfügung, dann arbeiten wir die Stück für Stück ab.
Ja, wie das dann genau zu gehen hat und alles, das werden wir nachher natürlich noch klären. Also auf jeden Fall, der Punkt ist, die Genossenschaft ist gerade in Gründung. Das heißt, das ist auch ein bisschen ein komplizierter Prozess, habe ich verstanden. Das heißt, die Gründungsversammlung hat stattgefunden, ich glaube, vor einigen Monaten, wo ihr dann grundsätzlich den Beschluss getroffen habt mit wie vielen Beteiligten? 30 ungefähr?
Also wir waren 19 Gründungsmitglieder, die sich da zusammengefunden haben. Das war am 2. August. Und das hat natürlich eine lange Vorbereitung schon gebraucht bis dahin, weil man verschiedene Unterlagen erstellen muss. Man braucht einen Businessplan, man muss eine Satzung erarbeiten. Es gibt zwei Gremien in so einer Genossenschaft, die besetzt werden müssen, wo man dann auch die Personen schon benennen muss, die diese Funktion innehaben. Das waren alles Sachen, die mussten wir im Vorfeld schon machen. Mhm. Da waren wir ein kleineres Team von vielleicht 10 oder 12 Leuten, die das gemeinsam erarbeitet haben. Dann gab es die Gründungsversammlung und dann gehen diese ganzen Unterlagen zum Genossenschaftsverband, der dann diese erstmal prüfen muss. ob die, der erstellt dann ein Gutachten, ob die sozusagen allen Bestimmungen, die es gibt für Genossenschaften, natürlich auch allen gesetzlichen Regelungen genügen, ob der Businessplan plausibel ist.
Ja.
Und wirklich zu erwarten ist, dass diese Genossenschaft auch erfolgreich arbeiten kann. Solche Sachen. Und erst wenn diese Begutachtung abgeschlossen ist, dann kann die Genossenschaft beim Registergericht eingetragen werden. Und erst dann sind wir auch wirklich handlungsfähig im Sinne von Vertragsabschlüsse machen oder so.
Ja, das heißt, der Prozess von einer Gründungsversammlung, einer Beschlussfassung bis wirklich zur Zulassung, wenn man das so nennen kann, oder zur Bescheinigung, jawohl, ist alles in Ordnung, Geschäftsplan passt, Struktur und alles ist gemäß genossenschaftlichen Vorgaben, kann es Monate dauern, bis im Prinzip dann das alles in trockenen Tüchern sozusagen ist. Und wann rechnet ihr, wenn alles gut läuft, gibt es da einen Erfahrungshorizont, dass man sagen kann, ja, halbes Jahr, oder ist das eine Sache, die schneller umgesetzt oder eben bewilligt und dann umgesetzt werden kann? Gibt es einen Erfahrungshorizont?
Also wir sind so von 2 bis 3 Monaten ausgegangen. Wir haben jetzt noch kein Feedback, wie lange es jetzt wirklich oder wann wir damit rechnen können. Die 3 Monate, die werden dann Ende, muss ich selber erst rechnen, Ende Oktober werden die dann um. Also da ist noch ein bisschen Luft bis dahin. Jetzt sind wir mal ganz optimistisch, dass das klappt.
Ja. Schön. Wie ist das? Gibt's dann so eine Genossenschaft, so eine Art Geschäftsführer oder so eine Art Boss, der dann quasi dann noch der Ansprechpartner für alles ist und die Frage hinterhergeschoben, bist du das dann? Oder?
Nein. Also es gibt einen Aufsichtsrat, da bin ich tatsächlich auch Mitglied, der bei uns aus 6 Personen besteht und es gibt, und der wird gewählt aus der Generalversammlung. Und es gibt einen Vorstand, der wird vom Aufsichtsrat berufen. Das sind bei uns 3. Und die sind im Moment alle noch ehrenamtlich tätig. Das Ziel ist, wenn die Genossenschaft wächst und tatsächlich dann auch ausreichende Gewinne generiert, sage ich jetzt mal, dass man dann vielleicht auch eine hauptamtliche Geschäftsführung installieren kann oder also auch ein Büro installieren kann, so als Anlaufpunkt für interessierte Menschen. Das ist aber im Moment noch ein bisschen in weiter Ferne,
weil
wir noch ganz klein sind.
Das heißt, man könnte euch dann auch räumlich zu einer gegebenen Zeit und vielleicht ein Rosenschild irgendwo dann mal irgendwo antreffen und dann auch müssen wir sagen, räumlich dann irgendwo oder physisch dann auch antreffen. Bis jetzt seid ihr virtuell, glaube ich, schon treffbar oder
in Ja, Web genau, wir haben schon eine Website. Online? Das ist so im Moment noch eine handgestrickte, provisorische, es ist eine professionellere Version gerade in Arbeit, wird demnächst auch unter derselben Adresse dann erreichbar sein. Das geht donau-energie.org. Also wer Interesse hat, findet da einige Hintergrundinfos und unter anderem kann man da auch schon eine Absichtserklärung unterzeichnen. Das ist zwar erstmal unverbindlich, aber es hat den positiven Effekt für uns, dass wir so ein bisschen ein Gefühl dafür haben, wie viele Menschen interessieren sich denn schon dafür. Und diejenigen, die da schon auf unserer Liste stehen, die kriegen dann auch in so 2-, 3-, 4-wöchigen Abständen aktuelle Infos. Wie ist denn jetzt gerade der Stand? Damit die dann auch irgendwann wissen, aha, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich auch eintreten kann in die Genossenschaft. Im Moment können wir noch keine neuen Mitglieder aufnehmen.
Ja. Petra, damit die Leute ein bisschen verstehen. Also jetzt haben wir verstanden, die Genossenschaft wird es geben. Der Sinn ist, die Photovoltaik in Ulm auf die Dächer zu bringen. Nun, wahrscheinlich haben dann die Hörer auch die Frage, wie geht das? Wenn ich jetzt mitmache und mich da eintrage und ich noch keine Photovoltaik habe, kriege ich dann über die Genossenschaft Equipment, stellen die mir dann alle das aufs Dach, was ich benötige? Oder bin ich dann einfach nur passives Mitglied und muss mich aber doch selber um das quasi bereitstellen oder das Montieren der Photovoltaik dann kümmern, kriege aber vielleicht Infos, was ich wie mache oder wie ist dann also auch die Modalitäten und was sind dann auch die Vorteile. Also wenn jetzt der ein oder andere überlegt und gerade auch in dem Prozess ist, sich vielleicht so Gedanken zu machen, Photovoltaik zu installieren, er weiß jetzt, okay, Genossenschaft gibt, was sind also quasi die Voraussetzungen, um überhaupt daraus Nutzen zu ziehen, umgekehrt, also auch die Vorteile und sprechen wir einfach darüber, dass die Leute ein bisschen verstehen, welchen Sinn es haben könnte, dann auch Mitglied in der Genossenschaft bei euch
genau.
zu werden.
Ja, das muss man schon erläutern. Also es ist nicht so, dass wir eine ich sage jetzt mal Selbstbaugemeinschaft oder so sind, dass dann sozusagen die Eigenheimbesitzerinnen oder Eigenheimeigentümerinnen Anlagen von uns beziehen können für ihr Eigenheim. Das kommt vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt mal. Im Moment ist geplant, tatsächlich größere Dächer ausfindig zu machen, dort mit den Eigentümern und Eigentümerinnen ins Gespräch zu kommen und eine gute Vertragslösung zu finden, sodass beide Seiten davon profitieren, zum Beispiel indem man das Dach pachtet. Also angenommen, unser Gegenüber wäre die Stadt. Die Stadt hat ja viele Dächer, größere auch, Sporthallen, Schuldächer und so weiter. Stellt uns eventuell ein Dach zur Verfügung. Dann muss man da mit der Stadt verhandeln, wie viel Pacht wollt ihr haben von uns für das Dach? Und dann wird aus dem Kapital der Genossenschaft heraus investiert, um diese Anlage auf dem Dach bauen zu können. Und die Frage jetzt, was haben die Genossen davon, wenn sie bei uns Mitglied werden? Also wir haben das ganz bewusst so gemacht, dass wir die Genossenschaftsanteile zu einem sehr geringen Preis schon abgeben. Man kann schon für 250 Euro bei uns Mitglied werden.
Das ist ein einmaliger Betrag dann, oder muss der dann?
Genau, das ist ein einmaliger Betrag. Das, der Anteil gehört einem dann praktisch. Und das kann man machen mit bis zu, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es nicht falsch sage, bis zu 40 Anteile kann man erwerben. Mhm. Also das haben wir auch so ein bisschen begrenzt, damit eben nicht eine Person da so stark dominieren kann. Aber der große Vorteil einer Genossenschaft ist, jeder Genosse und jede Genossin hat eine Stimme, egal wie viel Geld man da eingelegt hat und egal wie viele Anteile man erworben hat. Also rein formal kann es nicht sein, dass jemand diese Genossenschaft sozusagen vereinnahmt oder sich die Mehrheit da beschafft und dann da über die anderen Mitglieder dominieren kann. Das heißt, es ist eine ganz basisdemokratische Geschichte eigentlich und deswegen war uns das so wichtig auch und erschien uns das so ein gutes Modell, um hier in Ulm diese Bürgerbeteiligung an der Energiewende zu organisieren.
Mhm. Ja, und die also möglichen Dächer, die ihr da ja vielleicht schon ausgemacht habt, die sind dann irgendwo schon auf einer Liste irgendwo verzeichnet. Also ihr wisst schon, wenn ihr, sobald ihr dann diese Zulassung oder diese Begründung, diese Gründung als Genossenschaft realisiert habt, wo ihr dann euch hinwenden könnt, wo die lukrativen Plätze sozusagen sind, ist das schon ein bisschen so ja ausgemacht dann, oder?
Also wir haben schon einige Interessenten oder Projektpartner, kann man schon sagen, mit denen wir im Gespräch sind, die ihre Dächer zur Verfügung stellen würden. Also und da gibt's natürlich auch unterschiedliche Modelle. Das eine ist, wie gerade schon gesagt, die Pacht, dass man das Dach von dem Eigentümer pachtet als Genossenschaft. Dann gibt es auch zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir in die Anlage investieren und die Anlage bauen als Genossenschaft und der Gebäudenutzer die Anlage praktisch zurückmietet von uns, damit er in den Genuss von der Eigenstromnutzung kommt, was sehr rentabel ist. Und so kann man so verschiedene Betriebsmodelle gemeinsam ausarbeiten, so dass es dann für beide Seiten auch eine vorteilhafte Konstellation ist. Und da haben wir, wie gesagt, wir haben einen konkreten Sportverein jetzt gerade. Das sieht ganz gut aus. Ein zweiter Sportverein, das ist noch nicht ganz so weit gediehen. Das entwickelt sich aber auch ganz positiv. Wir haben von der Stadt 2, 3 Zusagen für Dächer, die wir nutzen dürfen. Und das werden sicherlich auch noch mehr werden. Wir sind auch mit der Stadt Neu-Ulm im Gespräch. Auch da gibt es natürlich, genau wie bei der Stadt Ulm, auch Potenzial. Wir sind auch interessiert an an Eigentümern von größeren Wohngebäuden. Die geben ja auch immer relativ viel Fläche her.
Ja.
Da kann man dann auch wieder andere Modelle sich überlegen, sodass die Mieterinnen und Mieter dann dafür profitieren.
Mhm. Also wir stellen fest, es gibt ganz unterschiedliche Modelle. Es kann sein von einer, der sein Dach quasi hergibt, der verpachtet das, die Energiegenossenschaft richtet Equipment quasi darauf ein und gewinnt den Strom. Und derjenige hat halt Anteile, aber kümmert sich eigentlich nicht wirklich um irgendwelche Dinge.
Genau.
Ein anderer, der vielleicht schon seine Voltaik auf dem Dach hat, bringt diese quasi ein, hat mehr oder weniger also schon Vorleistung, was die Equipment oder was die auf dem Dach eben Installation angeht. Und insofern, ja, es gibt also ganz unterschiedliche Konstrukte. Grundsätzlich gilt, wer ein Dach hat und das auch einigermaßen in einer großen Fläche, der ist interessant, genau, oder der könnte ja an der Stelle schon mal aufhorchen oder schon mal auch vielleicht, wenn er Interesse hat, auf der Website bei euch schauen. Weil wir das gerade sagen, die größeren Dächer haben so Priorität. Gibt es denn so in der Fläche so ein Minimum oder eine Quadratmeter Fläche, Ober-Untergrenze und Obergrenze vielleicht weniger, aber Untergrenze, wo er sagt, ab da ist es sinnvoll zu diskutieren. Ich meine, wenn einer bloß ein kleines Dächchen hat und dann wir reden über, was weiß ich, 20 Quadratmeter, na, so wenig wird es nicht sein. Das müsste ein ganz kleines sein, aber gibt es jetzt irgendwo eine Größe, wo er mal sagt, ab der Fläche macht es Sinn zu diskutieren, nur weil groß, klein ist immer relativ. Das ist
ja,
immer
so ein, das ist schwierig.
Schwierig, genau, einer klar. sagt, riesengroß, anderer sagt, oh nein, im Vergleich zu dem anderen ist das ganz klein. Also das soll dann etwa so eine Hausnummer mal haben.
Eine Hausnummer, also ich habe ja vorhin schon versucht zu erklären, das ist schwierig, da wirklich eine Zahl zu nennen, weil es immer sehr auf die Gegebenheiten ankommt. Ich würde jetzt mal sagen, wenn wir jetzt mal von einer Anlagengröße von 30 oder 40 kW ausgehen oder 50, das könnte vielleicht so eine Größe sein, wo es dann interessant wird für eine Genossenschaft. Da sind wir dann schon bei, jetzt lass mich nicht lügen, 500 Quadratmetern oder so. Aber das hängt dann auch davon ab, was ist sonst noch drauf auf dem Dach. Ja, wenn da Lüftungsschächte sind oder Gauben oder was auch immer, da hat man dann da schon wieder ganz andere Szenarien. Drum ist es wirklich schwer zu sagen. Vielleicht kann man eher so sagen, alles was so ist, vielleicht im Bereich 10-Familienhaus liegt oder im Bereich Turnhallengröße oder so.
Fußballfeldgröße.
Fußballfeld ist schon für viele richtig eine Größe. Groß, genau.
Ja, das wäre dann schon recht groß, ja.
Das wäre schon richtig groß. Größere Hallen, Gewerbehallen oder so sind auch interessant, können auch interessant sein.
Wie ist dann das, gibt es dann auch in Bezug, ich meine, ein Dach kann flach sein, es kann sehr steil, also so ein Dach mit einer Schräge, extrem schräg oder auch ein bisschen flacher sein. Gibt es da auch irgendwo ein Ausschlusskriterium, das sagt, ein besonders steiles Dach, das irgendwie sehr spitz ist, geht nicht, weil dann an der Stelle die Sonne nicht richtig irgendwie oder nicht richtig flach genug drauf scheint. Gibt es da irgendwie, was das angeht, auch also bauliche Mindestvorgaben, die da sein müssen?
Müsste man sich auch anschauen. Kommt auf die Ausrichtung drauf an, des Daches, Süddach. Kommt auf die, wenn man wirklich die so auslegt, die Anlage, kommt drauf an, ob man den Strom voll einspeist und dann wirklich nur die Anlage sich sozusagen rechnet durch die Einspeisevergütung, die man vom Netzbetreiber bekommt. Oder legt man sie so aus, dass möglichst viel Eigenstrom genutzt wird. Dann kann es wieder interessanter sein, zum Beispiel eher eine Ost-West-Ausrichtung zu haben, weil dann die Stromerzeugung im Tagesverlauf gleichmäßiger ist. Das habe ich zum Beispiel zu Hause. Das ist echt super, weil dann abends und morgens, wenn ich ja zu Hause bin, eher zu Hause bin als mittags, eher der Strom anfällt. Also einfach schwer zu beantworten. Hängt sehr von der Konstellation ab, aber natürlich gibt es dann da Beschränkungen. Je steiler das Dach ist, umso interessanter ist die Nutzung im Winter zum Beispiel, weil dann die Sonneneinstrahlung auch eher immer waagerechter wird, sag ich jetzt mal, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann. Je flacher das Dach ist und je besser die Südausrichtung ist, umso besser ist dann vielleicht die Volleinspeisung über den Sommer.
Und in Bezug auf Schatten, ich meine, es kann ja auch sein, dass ein Haus irgendwo jetzt in der Altstadt irgendwie durch ein anderes so abschattiert wird, durch ein großes Bürogebäude oder durchs Münster, das weiß ich, irgendwie etwas, das gar nicht genug Sonne einfällt. Also das könnte auch sein, da muss man im Zweifelsfall einfach kommen, aufs Dach steigen und prüfen, ob es auch tauglich ist.
Also das kann richtig schwierig sein, wenn es arg abgeschattet ist, wenn große Bäume drumherum stehen. Wir hatten ein Gebäude uns angeguckt, das war eine Kita, wunderschön in so einem Garten gelegen mit vielen hohen alten Bäumen drumherum, aber die waren halt wirklich so hoch, dass den größten Teil des Tages das Dach im Schatten gelegen wäre. Und da haben wir dann auch gesagt, also das ist nicht interessant, da fällt zu wenig, die hat zu wenig Ertrag dann.
Also insofern muss man zweimal schauen oder genau hinschauen, ob das dann auch lohnend ist, und dann kann man abwägen, ob das für die Genossenschaft dann sinnvoll ist.
Genau, das kann man heute auch schon alles super ausrechnen. Da gibt es dann Berechnungstools, je nach Dachneigung, je nach Sonneneinstrahlung und auch je nach Konstellationen drumherum. Das lässt sich schon alles ganz gut ausrechnen.
Generell, das kann ich vielleicht sagen, zur Photovoltaik haben wir vor kurzem auch in der Wissenstrahlung eine sehr ausführliche Sendung gehabt, wo dann auch über die Möglichkeiten, auch die technischen Rahmenbedingungen viel gesprochen wurde, kann man auch auf der Senderseite nachhören im Blog von der Wissenstrahlung. Peter Würsing hat da aber sehr detailliert gesprochen. Wie weit ist denn eigentlich so der Radius, dass man sagen kann, jetzt für Leute, die Dächer zur Verfügung stellen oder auch Mitglied werden wollen, ist das sinnvoll, ins Gespräch zu kommen? Also irgendwo haben wir sicherlich einen Einzugsradius, der auch an die Grenzen des Möglichen stößt. Also wenn jetzt ein Hamburger zuhört oder was weiß ich, jemand sonst in der Welt, das wird natürlich nicht klappen. Also wo würdest du sagen, Ulm und um Ulm herum, bis wohin in etwa, würdest du sagen, macht es Sinn? Also Neu-Ulm wahrscheinlich auf jeden Fall auch.
Genau. Also Ulm und Neu-Ulm sind so unsere Zielregionen, wenn es darum geht, passende Dächer zu finden, sage ich jetzt mal. Aber auch darüber hinaus wäre möglich. Also das ist jetzt kein Ausschlusskriterium, aber das ist das, worauf wir uns jetzt gerade mal konzentrieren, weil da hat es ja auch genug im Prinzip. Und die Mitglieder können im Prinzip aus der ganzen Welt kommen. Da gibt es keine Beschränkungen. Das Einzige, wo wir aufpassen müssen, es gibt manchmal Fördermöglichkeiten für Genossenschaften, für bestimmte Themen. Und die sind dann wirklich so lokal konzentriert, dass sie dann halt sagen, es muss eine Mindestanzahl von, ich hab's jetzt nicht im Kopf, sag jetzt mal 80% der Mitglieder müssen aus einem Umkreis von 50 Kilometern des Sitzes der Genossenschaft stammen. Aber die anderen 20%, die könnte man dann auch noch auffüllen. Es ist aber auch schon so, dass wir haben jetzt im Moment rund 250 Personen schon, die Interesse haben, Mitglied zu werden, die diese Absichtserklärung unterzeichnet haben und bei uns auf der Liste stehen. Und die kommen alle aus Ulm und Neu-Ulm größtenteils. Ist vielleicht mal jemand aus Blaustein dabei oder so. Aber das ist schon wirklich sehr regional, weil das, glaube ich, der Reiz auch für die Leute ist, dass das so eine ganz regionale Möglichkeit ist, auch sein Geld anzulegen und wirklich zu wissen, das kommt aus der Region, das bleibt in der Region. Wir wollen auch mit regionalen Handwerksbetrieben oder Solarbetrieben zusammenarbeiten, damit es einfach hier wirklich eine regionale Wirtschaftskreisläufe auch sind, die da gefördert werden oder eine Rolle spielen.
Ja. Und das auch noch organisatorisch handhabbar ist. Also du hast es angesprochen, dass wir zum Beispiel irgendwo den Handwerker, wenn der jetzt zum Beispiel irgendwo die Photovoltaik installieren muss auf irgendeinem Gebäude, dass der jetzt nicht eine Anreise von mehreren 100 Kilometern einfach machen kann, ist, glaube ich, klar. Insofern Ulm, Neu-Ulm erreicht man in 10 Minuten pro Stunde. Also insofern ist auch da einfach ein Limit. Und wenn jetzt irgendwas mit der Anlage sein sollte und jemand gucken muss, was weiß ich, ist es halt irgendwo ein Hagelkorn draufgefallen oder irgendwo hat der Hagel die Anlage beschädigt, klar, da muss auch jemand kommen und schauen, dann darf das natürlich nicht in aller Welt irgendwo mit sein, sondern es muss noch handhabbar, organisierbar und noch erreichbar sein.
Genau, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Grund, klar.
Equipment-Bereitsteller oder die Anbieter, da gibt es in Ulm ja auch einige. Das heißt, da habt ihr dann auch schon ein bisschen Kontakte und ein bisschen vorgeführt, oder?
Ja, es gibt auch schon Angebote zu einzelnen Projekten. Und das ist dann natürlich auch das Schöne oder das Gute daran, dass dann da auch so ein Vertrauensverhältnis entstehen kann. Ne? Wenn man länger und öfter dann zusammenarbeitet an diesen verschiedenen Themen, dann weiß man dann schon, auf wen man sich gut verlassen kann und mit wem es gut ist, sowas umzusetzen.
Also wenn wir jetzt das nochmal genau überlegen oder jemand sagt, ich habe die große Freifläche, ich verpachte das, dann würdet ihr organisieren, dass jetzt irgendwann jemand mit dem Equipment kommt, den ihr dann organisiert, das da drauf aufbaut, eben also installiert die Photovoltaik und das dann eben seinen Dienst aufnimmt, dass dann derjenige, der die Fläche bereitgestellt hat, sich um dieses Technische dann nicht kümmern muss.
Genau, das ist eigentlich der Charme daran. Also das ist ja auch oft das, was Leute von solchen Projekten abhält, dass es mit einem gewissen Aufwand verbunden ist. Man muss die Handwerksbetriebe finden, man muss muss die Verhandlungen führen, Angebote einholen, dann wirklich auch die Bauleitung irgendwie organisieren, dass dann das Ganze auch sauber abgewickelt wird. Auch der Betrieb der Anlage, du hast es vorhin schon erwähnt, es kann ja auch mal was dran sein, die Wartung und so weiter. Das liegt dann alles bei der Genossenschaft. Das heißt, der Gebäudeeigentümer hat das alles bloß und hat das alles abgegeben. Und das war eben auch so ein Grund, wo wir gesagt haben, oft hindern solche, ich sage es jetzt mal, organisatorischen Dinge daran, dass Menschen mit den passenden Flächen einen Beitrag zur Energiewende leisten. Diese Lücke können wir füllen und können diesen organisatorischen Part übernehmen.
Mhm, ja, das heißt auf jeden Fall, dass das Ganze, was vielleicht den einen oder anderen heute noch abhält, sowas aufs Dach zu stellen, könnte insofern vereinfacht werden, weil diese ganze Info einhole, die ganze Beauftragung und die Wartung, letztendlich hat er alles dann los, genau. Da kümmert sich die Genossenschaft. Und genau, weil ich vorher auch gesagt habe, wir hatten es schon in der Wissensstrahlung, ich weiß, da gibt's ja auch mehr solide oder weniger solide Angebote oder sinnvoll oder weniger sinnvolle Apparatur. Das heißt, wenn ein interessierter Hausbesitzer sowas aufs Dach haben will, der muss sich ja auch sehr sachkundig machen, um zu wissen, was denn für sein Haus und für seine Gegebenheiten auch das Richtige sind. Und das kauft man auch nicht mal so schnell, sondern da muss man auch verschiedene Informationsquellen anzapfen und verschieden beraten sich lassen, damit das auch an der Stelle ja das Richtige ist. Man nachher nicht einen Haufen Geld vielleicht für was ausgibt, was gar nicht irgendwo sinnvoll ist. Also ich will sagen, man hat es dadurch einfach deutlich einfacher, da man sich nicht wirklich mehr kümmern muss.
Genau. Und wir haben in unseren Teams, haben wir die entsprechenden Profis drin. Mhm. Menschen mit viel Erfahrung, die entweder selber aus den entsprechenden Branchen kommen oder schon viel in dem Bereich einfach auch zusammengearbeitet haben oder privat da schon einiges auch umgesetzt haben an ihren eigenen Gebäuden. Das sind einfach Erfahrungswerte, die man da nutzen kann. Darum ist diese Gemeinschaftsidee da so groß geschrieben auch bei so einer Genossenschaft, weil einfach auch viele Kompetenzen zusammenkommen.
Mhm, ja, und diese Beratung kann auch, also wenn jemand jetzt nicht unbedingt vielleicht gleich eintreten will, aber sich grundsätzlich mal für Photovoltaik interessiert, kann die auch im Sinne einer Dienstleistung bei euch angefragt werden, dass jemand sich überlegt, das jetzt mal aufs Dach zu stellen, wenn es noch nicht unbedingt gleich Mitglied werden will, aber sich einfach mit dem Gedanken trägt und weiß, bei euch gibt es zum Beispiel kompetente Ansprechpartner. Könntet ihr auch so euch vorstellen, dann so eine Art Beratung anzubieten?
Das ist langfristig auch geplant tatsächlich. Im Moment gibt es das noch nicht als, ich sag mal jetzt Geschäftsmodell, weil im Letzten muss es ja auch wieder irgendwo ein Geld erwirtschaften dann für die Genossenschaft. Aber die Menschen sind da, die sich auskennen und die kann man sicherlich befragen und den ein oder anderen Rat oder Erfahrungswert dann da auch bekommen.
Jetzt wollte ich da einfach mal ein bisschen zum einen ja in die Zukunft blicken, zum anderen aber auch in die Weiterentwicklung Zukunft. Jetzt zunächst mal in dem Sinne, Petra, was schätzt ihr denn realistisch ein? Wann werden denn dann quasi die ersten größeren Dächer mit Photovoltaik bestückt sein und dann auch so, was Stromgewinnung angeht, einen wesentlichen Beitrag leisten können? Habt ihr euch da selber irgendwie so einen Zeitrahmen schon gesetzt oder so eine Abschätzung, wann es dann nennenswert erste größere Stromproduktion gibt oder ist das jetzt erst einmal noch vage, kann man das noch nicht so genau sagen?
Das hängt halt wirklich viel von dieser Eintragung ab, gell? Ja. Weil wir hatten eigentlich schon geplant, dass wir in diesem Jahr schon loslegen können und erste Projekte angehen und auch wirklich bauen können. Da sind wir jetzt im Moment halt ein bisschen ausgebremst, aber sobald wir eingetragen sind, dann können Verträge abgeschlossen werden, Pachtverträge mit Eigentümern zum Beispiel oder Mietverträge, wie auch immer das dann ausgestaltet ist. Und dann kann im Prinzip der ganze bauliche Ablauf, Planungsablauf und baulicher Ablauf starten und dann ist es, je nachdem wie die Lieferzeiten gerade sind, das ist ja auch immer so ein bisschen schwankend, unter Umständen nur eine Frage von Monaten, bis die ersten Anlagen gebaut sind. Und dann geht es hoffentlich stetig so weiter. Also wir haben ein sehr reges Projekteteam. Das sind eine Handvoll Leute, die ständig auch auf der Suche sind nach neuen Ansprechpartnern, die ständig im Gespräch sind mit möglichen Partnerorganisationen, mit Kirchengemeinden zum Beispiel auch. Die haben ja auch oft größere Dächer auf ihren Gemeindehäusern oder auf Kitas, die ihnen gehören oder so. Da ist auch oft ein gutes Potenzial. Also Gespräche gibt es schon einige und Interessenten, die auch bereit sind, mit uns zusammenzuarbeiten, aber wir können halt noch nicht.
Ja. Wie ist dann so die Planung? Ihr habt ja bestimmt auch, das muss ja auch im Geschäftsplan wahrscheinlich rein, so ein bisschen so eine Vorausdenke, dass man sagt, wir wollen in 5 Jahren hier stehen oder in 10 Jahren uns dahin entwickeln. Habt ihr da so auch ein bisschen eine Vision und vielleicht auch, wie die Weiterentwicklung ausschauen könnte? Wir haben in der Pause ja schon ein bisschen gesprochen, das lasse ich aber dich erzählen, was noch so an Ideen da ist und berichte doch da mal.
Ja, genau. Also wir haben schon in unserem Businessplan haben wir das schon drin, so einen ungefähren Entwicklungspfad. Ziel war zum Beispiel, wenn ich es noch richtig weiß, auch jetzt bis zum Ende des Jahres 300 Mitglieder zu haben. Jetzt sind wir im September und haben schon 250 auf der Liste. Gut, da weiß man natürlich nicht genau, ob die dann nachher auch wirklich alle eintreten. Aber wir gehen schwer davon aus natürlich. Das Interesse ist einfach groß. Und die Ausbauzahlen, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so im Kopf, was wir da uns aufgeschrieben hatten. Da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Sonst kriege ich dann Schimpfe von meinem Vorstand. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir abgesehen von diesen Strom, also Solarstromanlagen, die wir jetzt im Moment am Anfang mal im Visier haben, wir wollen es durchaus weiterentwickeln. Die Geschäftsmodelle, du hast vorhin schon kurz angesprochen, die Frage nach Beratung. Das ist was wir weiterentwickeln wollen. Dann das Thema Windkraft in Ulm. Also es gibt durchaus in Ulm auch Flächen, die interessant sein können was man Windhöfigkeit nennt, also wie stark und wie oft da der Wind weht, wie gut der Ertrag
oder
sein konnte. Höfigkeit.
Ja, habe ich doch richtig verstanden. Höfigkeit. Genau. Habe ich noch nie gehört, den Begriff.
Ja, aha. Das ist da das zugehörige Fachwort.
Ja.
Und da gibt es aber im Moment noch nicht die Möglichkeit, da genaueres zu planen, weil diese Flächen einfach im zugehörigen Regionalplan noch nicht ausgewiesen sind als mögliche Flächen. Das wird was sein für vielleicht in 5 oder 7 Jahren oder so. Aber das haben wir auf jeden Fall auch auf dem Schirm. Und da braucht man ja sehr viel Geld, um so einen kleinen Windpark bauen zu können. Bis dahin müssen wir also wachsen und müssen schauen, dass wir ausreichend viele Mitglieder dabei haben, dass wir dann sowas eventuell auch dann in Kombination mit einem Kredit bei der Bank. Bis dahin haben wir dann auch die Möglichkeit, selber einen Kredit aufzunehmen für so eine Anlage oder für so einen Windpark, sage ich jetzt mal, dass auch so große Investitionen möglich sind. Wir haben auch das Thema Contracting zum Beispiel auf dem Schirm. Also das ist so ein Dienstleistungsmodell, wo man zum Beispiel in einem größeren Gebäude für die Wärmeversorgung sorgt. Je nachdem, was das dann ist. Im Moment geht es ja viel um das Thema Wärmepumpe in Kombination mit Solarstrom. Das bietet sich ja dann da auch ein bisschen an. Und dann zu sagen, wir installieren und betreiben diese Wärmeerzeugungsanlage, diese Heizungsanlage und haben aber einen Vertrag mit dem Nutzer dann über eine bestimmte Laufzeit, wo dann diese Bereitstellung der Wärme praktisch bezahlt wird.
Mhm.
Also das sind so verschiedene Geschäftsmodelle, wo wir aktiv sein wollen. Auch E-Mobilität steht mal so mit auf der Liste. Da müssen wir noch schauen, was man dazu entwickeln kann für ein gutes Geschäftsmodell, was dann auch für eine Genossenschaft interessant ist.
Also könnte es sein, dass man zum Beispiel auch dann, wenn es das E-Mobilität, dann irgendwelche Ladestationen sowas bereitstellt
genau,
oder vielleicht sogar Fahrzeuge aus dem E-Bereich, die man dann mieten kann mit Carsharing und so weiter, dass es in die Richtung weitergeht?
Auch möglich, genau.
Aha.
Und das kombiniert sich halt immer gut auch mit dem Thema Solarstrom, wo dann eben diese verschiedenen Nutzungen auch kombiniert werden. Und wenn das dann alles aus einer Hand sein kann oder alles aus einer Hand ist, dann ist es auch, trägt es zur Rentabilität bei.
Also insofern wäre die Vision da eine sehr umfassende Weiterentwicklung in Bezug auf ja, quasi alternative Energienutzung, Wind. Und jetzt in Fragestellung, eignet sich auch die Donau vielleicht irgendwie Stauwerk oder so? Da geht gar nichts, oder?
Ich glaube, das ist komplett ausgeschöpft. Also wenn man da mit den Fachleuten spricht von SWU oder so, die sagen alle, Wasserkraft an Iller und Donau hier in der Region geht nichts mehr. Das ist einfach, ja, da stehen schon so viele Kraftwerke, dass man da nichts Neues dazu bauen kann.
War halt so einfach der Gedanke, weil Ulm, jeder sagt sofort Donau.
Ja, klar.
Und, die hohe Fließgeschwindigkeit und die Breite, ja. Das ist ja, meine, ist ja kein ganz kleines Gewässer, sondern dann doch ein kräftiger Fluss, der da durchkommt. Deswegen so der Gedanke, wo ich zumindest mal frage, ob die Donau auch noch irgendwie Potenzial bietet. Grundsätzlich für den Wind, Petra, ist Ulm insofern eigentlich doch wahrscheinlich auch nicht schlecht, weil es ja doch, wenn ich an Michelsberg, Egelsberg, Kuhberg denke, viele einfach Berge in Ulm gibt. Also könnte man sich vorstellen, dass dann auf diesen Bergen vielleicht oben auch irgendwie genau so ein Windpark installierbar ist. Ich meine, es gibt ein paar Ecken, wo weiß, da pfeift der Wind ganz ordentlich, wenn man da spazieren geht. Also insofern ist Ulm rein von der Topologie Windkraft geeignet, nehme ich mal an.
Ja, ne? Also zumindest halt so die Außenbezirke, ne? So die Ortsteile eher.
Ja.
An der A8 kann man sich so die ein oder andere Stelle zum Beispiel vorstellen. Oder es gibt ja den schönen kleinen Ort da bei Ermingen, der auch Alle Wind heißt. Der heißt ja,
oh ja
nicht umsonst
ja.
Alle Wind. Da ist einfach auch, hat's gute Windverhältnisse. Das, ob das jetzt eine geeignete Fläche ist, weil da dann doch auch die Wohnbebauung wieder in der Nähe ist, müsste man sich genauer anschauen. Aber also rein von den Windverhältnissen her gibt's schon einiges, was interessant ist. Mhm. Auf Ulmer Gemarkung.
Ja, ja. Also insofern, die Zukunft sieht interessant und spannend aus und die Aktionen oder die Möglichkeiten sind sehr vielfältig und jetzt gilt es halt, das Ganze erstmal zum Loslaufen zu bringen und dann kann daraus viel Spannendes geschehen. Aber ab irgendeinem wahrscheinlich einer Größe oder irgendwas wird man wahrscheinlich das auch noch professioneller dann umsetzen müssen. Weil wenn ich es richtig sehe, im Augenblick, ihr macht es so als ja quasi Verein mit vielen Ehrenämtlern und das schon vorgesagt, dass man da natürlich auch über einen hauptamtlichen Ansprechpartner mal nachdenken muss. Also aus einem momentanen kleinen Projekt wäre Ziel wirklich was Größeres, Umfassendes zu machen, was aber dann auch einfach noch ein etwas organisatorische, ja, einfach größere Formen zu gießen wäre.
Genau, das gibt Beispiele in der Region auch, die, große Genossenschaften, die haben dann 10 hauptamtliche Mitarbeitende oder so und 1500 Mitglieder. Das kann man sich schon vorstellen, aber da muss man sich halt erst hinentwickeln. Das ist nichts, was man im ersten halben Jahr schon erreicht, natürlich. Mhm. Aber es ist ein Ziel auf jeden Fall zu wachsen und es dann auch mit Hauptamtlichen umtreiben zu können. Professionell sind wir so auch schon, behaupte ich jetzt mal, weil wir einfach die Profis in den Teams drin haben. Aber im Moment haben wir halt noch kein Geld, um die bezahlen zu können. Also die stellen ihre professionelle Arbeitskraft kostenlos zur Verfügung für die Genossenschaft und für diese gemeinsame, wir schaffen die Energiewende gemeinsam, ist so unser Motto immer.
Ja, Peter, ein Punkt, der mir aufgefallen ist, den ich doch noch schön fragen will. Bei den ganzen Aktivitäten, ich sehe ja auf den Gründungsmitgliederversammlungsfotos überwiegend Menschen, die, sagen wir mal, nicht ganz jungen Alters sind. Die Generation Fridays for Future. Die Generation Fridays for Future habe ich da zum Beispiel nicht gesehen.
Ja, jein, also wir haben tatsächlich auch in diesem, ich sage jetzt mal, in dem Kernteam so für die Gründung haben wir 5, 6 Leute, die U30 sind. Das finde ich jetzt nicht schlecht. Also, aber man muss ja auch immer schauen, wer hat Zeit, sich in sowas so reinzuhängen.
Ja.
Die Menschen zwischen 30 und 50 sind ja meistens die in der Rush-Hour des Lebens mit Familie und Beruf und Pipapo. Kenne ich selber auch noch, da hat man für sowas keine Zeit.
Mhm. Mir ging es nur darum, dass das Ganze auch auf eine Generation weiter zu transportieren ist und der Gedanke auch irgendwie getragen werden muss.
Genau.
Und da gibt es ja viele Menschen, die sich irgendwie für so ein Thema engagieren, aber dann ja vielleicht auf dem Foto zumindest noch nicht ganz so vertreten waren. Jetzt sehe ich gerade, die Uhr sagt uns 15:59:35. Petra, wir sind schon wieder durch. Die Zeit
geht schon
immer
wieder am Ende.
So wahnsinnig schnell durch. Plattform für heute Nachmittag mit Michael Trost, Moderation. Und Gast war
Petra Schmitz
von
der Donauenergiegenossenschaft. Vielen Dank für die Einladung, hat viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass du da warst. Ich sage tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.